Herzlich willkommen
bei der sendungsbewussten Ruhreule.
Ein fantasievoller Podcast
aus dem engagierten Frankenberg
mit eindrucksvollen Gästen
über Themen, die inspirieren,
mit Rebecca
und Seba. Jetzt kommt die Folge mit
Richard Grünewald,
Philatelie, Ondulieren, Friseurmuseum.
Das Ruhreulen-Kuriositätenkabinett wird mit dem Friseurmuseum heute um eine Episode reicher.
Naja, die Ruhreule kann ja auch nur so kurios sein wie Frankenberg.
Ja, stimmt. Und ich meine das auch voller Respekt und Anerkennung und Wertschätzung.
Es gibt übrigens nicht viele Friseurmuseen in Deutschland, aber eines ist in Frankenberg.
Ja, das ist doch irgendwie auch cool, aber eben auch kurios, weil halt ungewöhnlich.
Voll. Wird das eine gute Folge?
Wird es. Ich habe mich schon in der Vorbereitung voll gefreut.
Sag mal, warst du extra beim Friseur vorher?
Jo. Was?
Willst du Eindruck machen?
Naja, ich will zumindest nicht so ganz schlecht aussehen, wenn gleich der Friseur-Obermeister aus Frankenberg kommt.
Na okay. Dann kommen jetzt erstmal noch ein paar Infos zu Richard Grünewald. Er ist Friseurmeister und wohnt in Frankenberg. Ist auch hier geboren. 77 Jahre alt und...
in dritter Generation Friseur.
Im Sommer fährt er mit dem PKW nach Norwegen und sein Hobby ist die Philatelie, bei dem er alte Briefe sammelt. Am liebsten vor 1850.
Er hat sogar mal in der Philatelie eine Goldmedaille gewonnen. Krass, oder?
Ja. Er hat auch eine Riesensammlung alter Ansichtskarten von Frankenberg. Insgesamt ist Historie und so echt ein großes Thema für ihn.
Wirklich spannende Typ.
Voll. Dann los?
Dann los. Richard, weißt du, wo ich am letzten Donnerstag war?
Wo du am letzten Donnerstag war? Nee, das weiß ich nicht. Tut mir leid.
Ich sag's dir, ich war beim Friseur.
Oh Gott, und warum sieht man das nicht?
Wenn das sonst nicht.
Das liegt am Kopfhörer.
Das liegt am Kopfhörer, genau. Ja, ich habe gedacht, wenn ich heute mit einem Friseurmeister spreche, dann muss ich vorher wenigstens so der Form halber mal die Haare in Schuss bringen.
Das war eine gute Idee auf jeden Fall.
Welchen Blick hast du auf Haare?
Automatisch. Egal, wo ich hinkomme, wenn da Menschen sind, ich gucke sofort als erstes auf die Frisur. Auch wenn da eine hübsche Frau sitzt mit einem haushängenden Busen, die Frisur ist für mich immer vordergründig.
Und was guckst du dir da an?
Ja, wie der Haarschnitt ist, ob es ihr steht. Es gibt auch ganz viele Stars, wo ich sage, unmöglich, den Designer, den würde ich gleich erschlagen. Also es ist schon manchmal sehr wichtig, ob auch das alles zu der Person passt. Da ich ja nur Damenfriseur bin, in Anführungsstrichen, und würde ich sagen, achte ich da einfach darauf. Ja.
Ach, du bist nur Damenfriseur. Okay.
Ich bin nur Damenfriseur und meine Freunde, die meckern über mich, weil ich ja schon so ein alter Sack bin und immer noch arbeite. Und ich sage immer, ihr ärgert eure Alte nur zu Hause. Ich mache den ganzen Tag Frauen glücklich. Das habe ich schon so oft gesagt und dann können die alle nicht mehr wechseln.
Okay. Und gefällt dir, du hast gerade gesagt, es gibt manchmal so Promis, fällt dir jemand ein, eine Person, die regelmäßig Fehlgriffe hat mit ihren Frisuren?
Nee, da fällt mir eigentlich keiner ein. Ist auch so, wenn ich so Bilder sehe, dann denke ich immer nur, wie kann die nur so rumlaufen? Also, nee.
Okay, gerade die Stars und Sternchen haben ja eh auch eigentlich gefühlt jeden Tag eine andere Frisur.
Ja, ist ja auch oft, ja. Manchmal gut, manchmal schlecht, aber oft auch schlecht.
Und du arbeitest echt noch, also du stehst da echt noch und schneidest Haare.
Ja, ich bin immer noch im Damensalon und ganz stark mache ich auch Extensions, also Haarverlängerung, wa? Das ist mein Hobby geworden. Und das ist auch immer toll, wenn so eine Kurzhaarige reinkommt und geht als Langhaarige raus. Also genau umgekehrt, wie man es beim Friseur vermutet und das macht richtig Spaß. Und die Frauen sind doch immer glücklich.
An wie vielen Tagen arbeitest du in der Woche?
Also ich bin schon 5 Tage im Geschäft. Das kommt immer darauf an, wen ich so habe. Ich mache ja nicht mehr die meisten Kunden in meinem Alter. Aber ich bin einfach gerne dazwischen, auch wenn meine Kollegin mehr arbeitet als ich. Aber ich gehöre einfach da rein und fühle mich da auch wohl.
Richard, du bist 77, du könntest irgendwie an der Möhne liegen und dein Leben chillen.
Nee, das kann ich meinen Kunden nicht antun. Wir haben in erster Linie nur Stammkundschaft und die schon ewig zu mir kommen. Also ich sag mal, Pi mal Daumen, welche mit 50 Jahre kommen die schon. Oder es sind Familien, wo immer noch 3 Generationen kommen und die 4. ist gestorben. Ich habe auch eine Familie, wenn einer bei uns ist, schicken wir mein Handyfoto und das kommt dann in die Ritchie Fangruppe, ja, und daher kann ich nicht aufhören zu arbeiten, ganz einfach. Ich würde die alle enttäuschen.
Und du hast auch Angestellte?
Ja, ich habe noch eine Angestellte, da habe ich aber einen sehr guten Draht, die hat schon bei meinem verstorbenen Bruder damals die Lehre gemacht, also die ist schon ungefähr 35 Jahre in unserem Betrieb und wir gehören einfach zusammen.
Und dein Bruder war auch Friseur?
Ja, klar.
Klar.
Die beiden Söhne mussten beide Friseure werden, ja.
Das heißt, die Haare sind so ein bisschen eure Familiengeschichte auch?
Grundsätzlich, ja. Ja, weil einfach schon, ich muss dabei zurückgreifen, mein Opa mütterlicherseits, Oma mütterlicherseits, meine Mutter, die waren in Pforzheim, hatten auch ein Friseurgeschäft. Mein Vater war ein Friseur, als alter Frönnenberger allerdings, war so ein richtiger Wandergeselle. Ja. Ich habe zum Beispiel 13 Zeugnisse von ihm aus ein paar Jahren. Der war im Sommer war er auf Borkum, im Winter im Harz und dann wollte er im Schwarzwald. Und da war er zufällig bei meinem Opa gelandet und hat sich die Tochter unter den Nagel gerissen. Und so hat sich das dann ergeben. Also es ist die dritte Generation und meine Oma, die hat auch noch bei uns mitgelebt im Haushalt, die aus Heidelberg, Pforzheim und Heidelberg haben die unterschiedlich gewohnt. Und die hat auch noch so richtig im Laden mitgearbeitet. Ja, als ich Kind war, die hat noch onduliert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ondulieren heißt. Kann ich euch erzählen von meinem Friseurmuseum gleich. Ja, die hat noch richtig mitgearbeitet. Also es sind einfach drei Generationen Friseure.
Krass. Also eine richtige Friseursdynastie eigentlich.
Ja, würde ich sagen, ja. Wir hatten auch überhaupt keine Chance, was anderes zu werden. Ich wäre viel lieber Förster geworden, aber mein Vater hat beschlossen, Friseur und fertig.
Und wenn du jetzt nochmal an dem Punkt stehst, würdest du auch jetzt noch lieber Förster geworden sein? Oder
bist du? Nein, also heute nicht mehr. Also heute muss ich einfach sagen, mein Vater hat alles richtig gemacht und ich fühle mich auch wohl in meinem Beruf.
Okay, und was gefällt dir so sehr an dem Beruf?
Also in erster Linie gefällt mir der vertrauliche Kontakt, den ich mit meinen Kunden habe.
Ja, die lassen dich ja nah dran, ne?
Also auf jeden Fall, die lassen mich nah dran. Und es ist ja auch in Frönnenberg so, die meisten kennen mich auch, ich kenne auch fast alle. Und wie gesagt, interessant ist auch diese Familien, die wir dann immer haben. Ja, also nicht jetzt nur irgendeine einzelne Person, es sind meistens Familien, die zu uns kommen, über die Jahre eben. Ja. Und das macht es natürlich interessant, die Vertrautheit, die man da hat, das ist schon eine Gabe Gottes, sag ich mal ganz ehrlich.
Aber du bist Damenfriseur, hast du gesagt. Das heißt, wenn die Familien kommen, macht die Kollegin dann die
Männer? Die macht die Männer. Es war früher auch von meinem Vater so eingeteilt. Also mein Bruder machte den Herrensalon und ich machte den Damensalon. Ganz einfach.
Wie wurde denn das entschieden? Also was ist denn da die Grundlage?
Mir macht der Herrensalon überhaupt keinen Spaß. Ist so langweilig, nur Haare schneiden. Das Damenfach ist viel interessanter und viel vielseitiger.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt nicht beim Friseur gewesen wäre und wir hätten hier so eine Art Podcast-Live-Haarschnitt gemacht, hättest du gesagt, nee, mach ich nicht.
Nein, ich mache das, ist überhaupt kein
Problem. Okay, also zur Not also schon?
Ja, zur Not mache ich das, ja.
Okay. Auch mit dem Rasierer schon mal, oder?
Ja, alles. Ja, ich kann alles. Ich komme aus der Generation, da hat man das richtige Rasieren, wie die Barbershops heute ja noch gelernt, ja. Mein Vater hat damals sonntags morgens noch den Laden aufgemacht und hat vorher die Kirschgänger rasiert, wa? Also das war früher einfach so. Und ich habe das Rasieren auch als Lehrling noch richtig gelernt.
Wer macht deine Haare?
Meine Haare ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Manchmal schneidet mir mein Enkel, da gehe ich mit der Maschine drüber. Ist vielleicht nicht gerade gut für einen Friseur, der ist kein Friseur, ja. Der ist Elektriker.
Wie, das heißt, deine eigenen Haare sind dir gar nicht so wichtig?
Nö, mir ist das Outfit sowieso nicht so wichtig. Passt zwar nicht zum Friseur, aber es ist einfach so.
Da gibt es so einen Spruch mit dem Schuster und den Sohlen, ne?
Ja, genau, so ist es.
Aha. Ja. Das überrascht mich aber jetzt.
Ja, ist leider so, ja.
Du wolltest uns noch sagen, was Ondulieren ist.
Ondulieren.
Ach, Ondulieren.
Ondulieren.
Das klingt irgendwie interessant.
Ja, kennt kein Mensch. Also Ondulieren, das ist, damit macht man Locken oder Wellen mit einem heißen Eisen. So ein, ich kann es schlecht beschreiben. Es ist ein Eisen, das früher wurde das immer auf Spirituskocher gelegt. Das sind so längliche Geräte. Mhm. Und da kam Spiritus ran, steckte man das an, dann kam das Eisen da drauf. Ja, und dann musste man fühlen, ob das heiß genug war. Dann haben wir immer in eine Zeitung reingekniffen. Ja, und dann haben wir so dran gerochen und dann nochmal so gedreht das Ding. Und dann, wenn es die richtige Temperatur hatte, dann konnte man damit Locken drehen. Man musste aufpassen, dass es nicht zu heiß war, denn sonst wären die Locken verbrannt.
Also ein Lockenstab im weiteren Sinne.
Im weiteren Sinne ein Lockenstab. Und den Lockenstab, den hat ein Franzose erfunden.
Meine Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, Richard Grünewald packt gerade einen kleinen Zettel aus und guckt jetzt nach historischen Details. Ich bitte um Informationen, Richard.
Ja, das liegt einfach nur daran, weil ich mit den Daten so Probleme habe.
Ja, ich bin beeindruckt, dass du jetzt so in seine Tasche gegriffen hast und diesen Zettel. Das ist
ein Franzose, der hieß Marcel und der hat quasi 1872 hat der das Ondulier-Eisen mehr oder weniger erfunden. Und dann ging das aber Jahrzehnte, wurden dann die Locken mit dem Ondulier-Eisen gemacht. Also selbst als ich Lehrling war, machte man immer noch Locken und Wellen mit dem Ondulier-Eisen. Es gab schon parallel schon andere Möglichkeiten, wie die Flachwicklung, das Haare aufdrehen, früher Holzwickel, ja, und dann Metallwickel, jetzt dann heute nur noch Kunststoffwickel. Und aber der Vorreiter überhaupt von den Locken war von dem Marcel, dem Franzosen.
Marcel und das Ondulier-Eisen. Ich habe natürlich jetzt nebenbei gegoogelt, was viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt auch schon nebenbei gemacht haben. Vielleicht posten wir ja sogar auf Instagram ein Foto eines Ondulier-Eisens. Es sieht aus wie eine ziemlich böse Zange und damit greift man quasi ins Haar und kriegt diese Lockenform.
Ja, da gibt es verschiedene. Ich weiß nicht, was du jetzt auf deinem Handy hast. Es gibt einfach das typische Undulier, das besteht nur aus zwei Stangen. Hm. Dann gab es aber noch welche, da waren noch Wellen drin, die waren dann ganz breit. Es gibt da die unterschiedlichsten Modelle. Ich habe in meinem Museum, habe ich bestimmt 20, 30 verschiedene Undulier-Eisen in verschiedenen Durchmessern und Längen und Größen und je nachdem, was man
das ist doch macht. Jetzt das Stichwort. Wenn man zu dir in den Salon kommt, dann ist das ja eigentlich eine Erlebnisaktivität. Man kriegt nicht nur die Haare geschnitten, sondern man ist dann gleichzeitig in einem Friseurmuseum.
Ja, das hat sich so entwickelt, dadurch, dass ich eben schon in dritter Generation Friseur bin und meine Eltern und meine Großeltern auch so gut wie nichts weggeschmissen haben, hatte ich irgendwann mal so viel da rumstehen, da habe ich gedacht, jetzt machst du mal ein Friseurmuseum zusammen. Ne? Und natürlich habe ich auch diese ganzen Sachen, gerade auch so Undulier Eisen und das ganze Zubehör. Und es wird auch sehr gerne von Kunden angenommen. Also manchmal habe ich schon mal erlebt, da wollte ich eine Kundin durchkommen lassen. Ich gucke erst noch eben hier die Glasvitrinen durch. Ich habe ungefähr so, ich glaube, es sind 13, 14 Glasvitrinen, die nur mit Friseurartikeln bestückt sind.
Und wie viele Artikel sind da ungefähr drin?
Ach, einige hunderte. Ja.
Krass. Und was ganz sind so die Highlights neben den Undulier-Eisen?
Ja, sag mal, das Highlight, was den meisten Leuten gut gefällt, das sind meine drei Vitrinen, wo historische Frisuren drin sind. Ja, das heißt, ich bastel ja auch gerne und ich habe alte Frisuren einfach nachgemacht, wie zum Beispiel La Frégate, das ist die weltbekannteste Frisur, ist aus der Zeit von Marie Antoinette. Da ist ein Segelschiff oben auf dem Kopf. La Frégate heißt die Frisur.
Also du hast keinen Leuten aufgelauert, in die Haare abgeschnitten, sondern du hast es nachmodelliert an Perücken.
Ja, an Perücken oder Köpfe dementsprechend. Ja. Das macht erstmal sehr viel Spaß und es gibt ja auch Fachbücher, dann kann man sich da ein bisschen schlau machen und dann bastelt man einfach. Manchmal dauert das schon 8-14 Tage, bis man so ein Ding fertig hat, weil man muss sich ja da langsam reinarbeiten. Das ist nicht so wie heute, wa? Heute ist das alles viel, viel einfacher. Früher war es schon richtig eine Kunst, diese historischen Frisuren zu machen. Also.
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt in der Vorbereitung, auch nach nach diesen Ausstellungsstücken und so. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nicht da drin, das muss ich jetzt mal nachholen. Also das sieht ein bisschen aus wie Tortenbacken mit Haaren. Also es sind sehr aufwendige, sehr 3D sozusagen modellierte Sachen.
Ja, es sind eben, vor allem hatte man früher auch manchmal sehr hohe Frisuren. Ja, es gab ja Frisuren, wo jemand hinterherging mit dem Ständer, der die Frisur gehalten hat, damit die nicht vom Kopf fiel. Ja, und solche Dinge habe ich natürlich auch gereizt. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt mache ich mal so eine hohe Frisur. Da habe ich gedacht, heute ist das ja alles einfacher als früher. Hol dir mal so einen Styroporschaum, mach die Grundform aus Styropor. Hatte ich dann auch toll hingekriegt. Nur wenn man das so dick macht, Stunde später lag der ganze Styropor auf dem Fußboden. Ja. Da muss ich doch andere Techniken anwenden. Ne? Aber es macht einfach Spaß auch, mich reizt das auch überhaupt, was Neues zu machen.
Und diese krassen Frisuren hast du auch bei lebenden Menschen gemacht?
Nein, bei lebenden Menschen nicht, nein. Nur an Modellköpfen, wa? Oder an Perücken. Also im Moment mache ich noch eine Frisur, ich habe ja die Dortmund-Frisur gemacht vom BVB, die war ja auch schon im Fernsehen. Und im Moment mache ich meinem Patenkind zuliebe eine Köln-Frisur. Die mache ich aber auf eine Perücke, die kannst du dir gerne mal leihen, dann, wenn die fertig ist.
Und dann kann ich mit dem Kölner Dom auf dem Kopf rumlaufen.
Ja, Kölner Dom und vorne guckt der Geißbock raus. Mhm.
Da kannst du mir auf jeden Fall mal ein Foto von schicken, wenn das fertig ist. Dann packen wir das bei Instagram in die Werbung sozusagen für diese Episode. Du bist ein bisschen bekloppt, habe ich den Eindruck.
Also, ja, kann ich nur bestätigen. Ich möchte dir nicht widersprechen. Ja. In manchen Sachen höre ich das öfter.
Auf eine sehr schöne Art und Weise. Und wir hören mal jetzt in der Gesprächspause im Eulenspiegel, was du da vielleicht noch zu Rebecca sagst.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir Freudenberg nochmal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir jetzt drei Fragen, drei kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ja, bitteschön.
Super, dann kommt auch schon die erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Freudenberg?
Mein liebster Ort in Freudenberg? Eigentlich mein Zuhause.
Ja, dann auch schon die zweite Frage. Das geht so, nur in Freudenberg.
Ja, das ist ganz klar. Das ergibt sich automatisch daraus. Das Zuhause ist in Freudenberg. Ich möchte auch nie woanders geboren worden sein. Mir gefällt es hier sehr gut.
Ja, und dann auch schon die letzte Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Freudenberg mal erlebt hast.
Ja, kurios. Freudenberg ist für mich, dass meine Mutter für meine Geburt mit der Pferdekutsche zum Krankenhaus gefahren wurde. Das gibt's heute gar nicht mehr. Heute fährt man mit dem Auto oder mit dem Krankenwagen. Aber wir hatten in Westig damals noch die Pferdekutsche, die Straßen sauber machte. Und der hat meine Mutter zur Geburt ins Krankenhaus gebracht, ins Marienkrankenhaus.
Ja, perfekt. Das war's dann auch schon wieder mit dem Eulenspiegel. Und damit zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für den Eulenspiegel. Wir sind zurück im Gespräch mit Richard Grünewald, der gerade gestanden hat, dass er eine gewisse Beklopptheit an den Tag legt. Eine positive Beklopptheit, finde ich, weil das ist ja schon schön, dass du dich da hinsetzt und diese ganzen historischen Dinge irgendwie sammelst, aufbereitest, den Leuten zeigst, dass man auch ein Gefühl für das Handwerk bekommt und auch diese kreativen Dinge da umsetzt. Hast du noch weitere Beispiele für kreative Frisuren, die du bei dir in der Ausstellung hast?
Ja, also es ist, kann manchmal ganz plötzlich kommen. Wenn ich dann irgendetwas sehe, dann denke ich, oh Gott, wie haben die das wohl früher gemacht? Ja, und dann reizt es mich einfach, das nachzumachen. Ja, und deswegen habe ich auch schon mal so zwei hohe Frisuren, die sind bestimmt 50 Zentimeter hoch, und bei der Arbeit fällt einem dann irgendetwas ein, und das macht einfach Spaß, etwas kreativ zu gestalten. Also deswegen mache ich ja die unterschiedlichsten Dinge. Meinen kleinen Honda Jazz habe ich als Wohnmobil ausgebaut und fahre damit in Urlaub. Also da habe ich auch ewig dran gebastelt. Also mir macht das einfach Spaß.
Bastler.
Ja, ein Bastler. Und das ist ja bei uns im Beruf, unser Beruf steht ja auch so ein bisschen aus Basteln. Ja, jeder Haarschnitt, mal ein Herrenhaarschnitt ist langweilig, obwohl man da heute auch schon viel Zeit her ist. Aber im Damenfach kann man schon ein bisschen kreativer sein. Gerade wenn so Leute mal eine Hochzeitsfrisur haben wollen oder auf dem Schützenfest die Frisur, die wollen dann was Besonderes haben. Heute weniger, würde ich sagen, aber früher war das schon extremer, ja.
Ich merke, wie du Damenfach sagst, das gefällt mir irgendwie.
Ja, Damenfach. Ja, bei uns ist es, es gibt bei uns das Herrenfach und es gibt das Damenfach, ganz einfach.
Ja.
Und früher gab es auch noch das Perückenfach. Also ich habe auch noch gelernt, Perücken zu knüpfen. Ne?
Ja, spannend.
Was heute keiner mehr macht.
Hm. Du hast dich auch neben dem Friseur spezifischem Geschichtswissen oder so, hast du dich auch mit anderen Geschichtssachen, mit anderen Historien beschäftigt? Zum Beispiel hast du ein Buch geschrieben über ein Schiffsunglück. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist auch so eine Sache, das kommt aus der Familie her, weil mein Onkel, der da auf Borkum, zwischen Borkum und Jüst ertrunken ist, der war als Uhrmacher, mein Opa war Uhrmacher und der Sohn war auch Uhrmacher, und mein Vater war als Friseur auf Borkum. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, irgendwann, da will ich mehr wissen, der ist ertrunken, wer ist der Schuldige, weil immerhin, wenn von 19 Leuten 15 ertrinken, dann muss es schon Schuldigen gegeben haben. Und den hat es dann auch gegeben, wurde zwar nie so richtig bekannt gegeben, in Gerichtsverhandlungen gemacht worden. Und ich dachte, ich will das mal in Ruhe erforschen. Da war ich eine Woche auf Borkum und war immer einen halben Tag im Archiv, habe sämtliche Gerichtsverhandlungen, alles, was da gab, habe ich gescannt und habe ich dann zu Hause durchgearbeitet und aufgearbeitet.
Wann hast du das gemacht?
In einem Urlaub vor 7, 8, 9 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau.
Und wann ist dieses Unglück passiert?
Das war 32.
Ah ja, also lange her.
Ja, lange her. Also gut, da lebt ja schon lange keiner mehr von. Und es war einfach mordsmäßig interessant. Und ich bin da so ein bisschen in die Tiefe gegangen. Denn bei uns zu Hause war immer das Gespräch, wenn wir sind eine sehr intakte Familie, und wenn da Familientreffen waren, wurde immer über den Onkel Hugo gesprochen, und ich hörte immer von den Brüdern, also von meinem Onkel und von meinem Vater, das hätte nicht passieren dürfen. Und dieser Satz, der hat mich nicht irgendwie, ja, der hat mich einfach nicht verlassen. Und deswegen habe ich gedacht, da hake ich mal nach und kümmere mich mal drum, und habe dann dieses erste Buch geschrieben. Band 2 wartet noch auch darauf, fertig zu werden.
Aber ist die Erkenntnis aus dem Buch?
Ja, die Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass auf jeden Fall zwei Schuldige gab. Einmal den Schiffseigner. Das Schiff war gar nicht in Ordnung. Das hätte eigentlich so gar nicht fahren dürfen in dem Zustand. Und der eigentliche Kapitän, der hat zu viel Alkohol getrunken.
Ah ja.
Das waren so die beiden. Und haben die eine ganz falsche Route genommen. Und ja, so ist es eben passiert. Ja.
Damals 1932.
Ja, genau.
Okay, krass. Und wie heißt das Buch?
Das hätte nicht passieren dürfen, heißt es bei mir. Das ist das Kreuz von Memmert. Also es gibt da eine Geschichte drüber. Es gibt schon Bücher darüber, ja. Aber die verschönen alles, und das hat mir alles nicht gefallen. Deswegen wollte ich ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Ne?
Okay, und das kann man auch noch kriegen, das Buch?
Das Kreuz von Memmert kann man noch kriegen, wenn man Glück hat. Also im Internet, auf Borkum. Ich wollte welche nachkaufen, weil ich von manchen Leuten das geschenkt haben oder weitergegeben habe. Aber es ist schwer zu kriegen, wollen wir so mal sagen. Es ist kein dickes Buch, aber es schildert eben auch diese Schiffsunglück.
Und das ist richtig in so einem Verlag irgendwie erschienen?
Ja, auf jeden Fall. Ist im Verlag auf Just erschienen. Mhm.
Krass. Okay, und dann hast du auch so ein Faible für die Historie von Frönnenberg, sammelst irgendwie Bilder und postest sie auch regelmäßig auf Facebook. Was treibt dich da an?
Ach ja, das ist einfach diese Sammelleidenschaft. Ich finde es immer mordsmäßig interessant, wenn man alte Ansichtskarten hat und auf einmal sieht, was sich da in Frönnenberg verändert hat. Ja, viele Dinge, die ja gar nicht mehr da sind. Manchmal, man kann ja fast sagen, in der Stadt sind ja halbe Ortsteile nicht mehr da. Ja, und das ist schon interessant, wenn man das immer so vergleichen kann, wenn man das an alten Karten zeigt. Und wir haben im bunten Sofa, in einem Café, läuft im Moment auch eine kleine Ausstellung. Da habe ich diese Ansichtskarten auf 40x60 vergrößert. Die werden da jetzt so 6 Wochen, hängen die da an den Wänden. Und man kann die Ansichtskarten in groß betrachten. Ne?
Wo kommen die als nächstes hin?
Wo die hinkommen, das weiß ich eigentlich gar nicht. Also das ist einfach nur so, als Hobbyfotograf habe ich die mal vergrößert und als Ausstellung mal gemacht. Und man hat mich gefragt, ob ich sowas habe. Und dann habe ich gesagt, habe ich. Und dann haben wir wieder aufgehangen, ganz einfach.
Okay, wenn ihr diesen Podcast hört, weiß ich nicht, ob das noch im bunten Sofa hängt, aber vielleicht könnt ihr ja bei Richard mal vorbeigehen im Museumsalon und dann zeigt er euch da die vergrößerten Karten.
Die vergrößerten nicht, aber es ist einfach so, ich habe bei mir im Salon im Warteraum habe ich auch einen Fernseher stehen und dann habe ich da schon mal einen Film zusammengestellt über Frödenberg-Ansichten, sagen wir mal so eine halbe Stunde Ansichtskarten. Und dann sitzen da manchmal Männer wa, und knipsen jede Ansichtskarte vom Fernseher ab. Und dann sage ich immer, brauchen Sie nicht. Ich sage, bringen Sie mir eine Festplatte, dann ziehe ich Ihnen meinen ganzen Frödenberg-Ordner da drauf. Sind ungefähr 500 Gigabyte, dann hat der Frödenberg, so viel kann er gar nicht gucken in seinem Leben. Haben auch schon 2 Kunden gemacht, ja.
Und bist du da vernetzt mit Jochen von Nathusius oder so, Heimatpflege?
Ja, was heißt vernetzt? Klar, Jochen von Nathusius habe ich ohne weiteres guten Kontakt mit, ja. Der ist sehr fähig, der blickt richtig super durch, besser als ich, ja.
Das heißt, die haben auch deinen Fundus irgendwie...
Auf jeden Fall, ja. Manches hat man auch so zusammen gemacht. Es gab früher zum Beispiel von den Vereinen, gab es immer so Ausgaben zu Veranstaltungen, Hefte, ja. Mhm. Und da sind immer so bis 120 Werbungen drin von irgendwelchen Firmen, ja auch mein Friseurgeschäft oder Metzger-Dings und so. Und da habe ich auch bestimmt 50, 60 Hefte, da hat mir auch Jochen von Nathusius schon mal geholfen, weil es ist mordsmäßig interessant, diese Anzeigen da rauszuscannen und dann im Computer nach Berufen zu sortieren. Und dann merkt man auf einmal, boah, was alles nicht mehr da ist. Ob es Friseurgeschäft, aber Friseur bei, den habe ich noch nie gehört, ja. Aber es ist einfach so. Wenn man das so zurück bis 1900 ungefähr hat, das ist schon interessant, auch so als eine Art Forschung. Oder?
Also du nutzt quasi diese alten Hefte, um zu sehen, welche Geschäfte nicht mehr da sind, weil durch die Stadt
genau.
Ist,
ja,
fällt
genau
es so, nicht auf. Ne?
Genau so ist es, ja.
Krass, hast du da Beispiele?
Ach ja, nennen wir irgendwo so einen Friseur Männichmann in der Stadt, da hat mein Vater die Lehre gemacht.
Also
sagen wir als Friseur, oder? Gibt es, oder die Kaffee Schulte, die Cafés in der Stadt sind ja beide nicht mehr da. Auch da gibt's Mark Grafen, okay. Das ist ein Ding, den gibt es schon ewig, den gab es schon vor 1900, hieß zwar früher anders. Wa? Und ja, ist immer interessant, aber die Veränderung auch zu sehen von den Häusern. Ne?
Ja, okay. Und gleichzeitig
der Markgrafen hatte zum Beispiel einen traumhaften Biergarten daneben. Ja, also ist ja alles nicht mehr da. Ja, ja, ist schon leider schade. Ja.
Und gleichzeitig verschwinden auch ganze Gewerke.
Ja, klar. Komplett, ja.
Okay, spannend. Wie siehst du denn die Zukunft des Friseurhandwerks?
Schwer zu sagen. Also ich denke, Friseure wird es immer geben, die gibt es schon Jahrtausende und von daher ist es einfach eine Sache, man muss mit der Zeit gehen und dann wird auch das Friseurhandwerk weiterhin noch guten Bestand haben, ja auf jeden Fall.
Und wie siehst du die Zukunft so von Frödenberg? Was wünschst du dir für Frödenberg?
Ach, das ist immer schwer zu sagen. Es wäre immer schön, wenn man nicht noch mehr alte Sachen abreißen würde, denn wenn man merkt ja selber, wenn man in irgendwelchen Städten ist und man sieht den Altstadtteil, das ist oft immer das Attraktivste, ja. Mhm. Und es wäre schade, wenn man in Frödenberg in der City da noch viel verändern würde.
Was würdest du denn als die Altstadt von Frödenberg bezeichnen?
Ja, das ist der Marktplatz, da wo der Markgrafen ist. Ja, die Ecke würde ich, man, es gibt auch noch einen Altstadtteil am Berg, ich weiß jetzt nicht, wie die Straße heißt, da bin ich mal einmal den ganzen Tag nur hochgegangen, da stehen noch viele Fachwerkhäuser, weiß glaube ich kein Mensch, da habe ich ganz viel fotografiert auch.
Am Simberg hin irgendwie, oder?
Ja.
Zur Schule hoch von der Alleestraße aus? In dem Bereich, oder?
Welchen Bereich ist das denn jetzt? Oh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ungefähr da, wo früher auch noch das Krankenhaus war, da den Berg hoch. Da kann man auch noch einige Fachwerkhäuser sehen.
Und die Alleestraße besteht aber zum Teil auch aus relativ alten Gebäuden, oder?
Ja, aber die Alleestraße, ja, sind auch alte Gebäude, aber ist ja nun mal nichts Schönes, ja?
Okay. Und planst du noch irgendwie was rund um dein Museum an Ausstellungen, an weiteren Exponaten oder so?
Ja, also ich sag mal so, in meinem Museum habe ich eigentlich bis auf Einrichtungsgegenstände, weil die zu groß sind, alte Kabinen, Friseurkabinen oder so, da habe ich eigentlich alles. Ja, also ich konnte noch vor 2, 3 Jahren bei eBay das älteste Dauerwellgerät von 1920 ersteigern. Ja, und da bin ich ganz stolz drauf, da habe ich bestimmt 20 Jahre hinterher gesucht und auf einmal sehe ich da bei eBay das Ding für 1000 Euro Und ich denke, 1.000 Euro. Dann habe ich da angerufen. Ich sage, wissen Sie was, ich gebe Ihnen 500. Er sagt, da können Sie haben. Also ich brauchte gar nicht handeln. Und weil das ist einfach so ein Ding, Karl Nessler war der erste Erfinder der Deutschen, also der Dauerwelle war ein Deutscher aus dem Schwarzwald. Und das ist so ein Ding, da kommen die Kabel noch hier runter und die hängen dann an, also Strom direkt am Haar angeschlossen. Ja, also das ist lebensgefährlich. Ja. Gut, da bin ich froh, dass ich das habe. Und
funktioniert das noch?
Das möchte ich gar nicht probieren. Ja. Es sieht so aus, als ob es noch funktioniert, aber du hast ja ein paar Locken, könnte man ja ein paar nachdrehen, dann kannst du dich mal bereit erklären.
Ja, ich und meine Locken, das ist ein Thema für sich. Okay, aber das heißt, wenn du aber auch sagst, dass es irgendwie gefährlich ist, das, so wie du es beschreibst, klingt das eher wie so ein Gehirnwaschautomat, wo man irgendwie Angst haben muss, dass man hinterher als Frankenstein aufwacht oder so.
Ja, so sieht es, also jeder, der das sieht, der kriegt erstmal einen Schreck. Ja. Was mussten die Frauen leiden, ja? Auf jeden Fall. Und so ähnliche Geräte, die dann aus der Zeit, aus meiner Zeit sind, sag ich mal so 50er, 60er, 70er Jahre, da habe ich auch so ein paar elektrische Geräte. Da musste man auch noch, wenn man Locken machen wollte, das geht ja mit Alkalität, macht man heute noch, ganz mild allerdings, aber früher musste diese Alkalität noch erhitzt werden. Ja, deswegen nannte man das Heißwellen. Und da musste natürlich die Hitze ans Haar, also ich weiß noch, als ich das noch gemacht habe, da hatte schon manche Kundin mal hin und wieder eine kleine Brandblase neben der Dauerwelle mit nach Hause genommen. Krass. Diese Geräte habe ich natürlich auch alle, da habe ich 4 verschiedene Geräte. Und hab dann auch Puppen im Fenster sitzen, wo ich das auch angeschlossen habe, dass die Leute genau sehen, ja. Bei einer Puppe, so sieht, also richtig so, ja, wie sie in so Geschäften auch schon mal haben, also Ausstellungspuppen.
So, jetzt haben bestimmt Leute Lust bekommen, sich das alles mal wirklich anzusehen. Wo kann man dich finden und dein Museum?
Ja, das ist ja das Problem. Ich habe das Museum noch gar nicht offiziell angemeldet. Das wollte ich immer schon mal machen, aber im letzten Jahr ist meine Frau verstorben und die habe ich 34 Jahre gepflegt. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Ruhe und ich denke, ich werde das mal angehen. Ich habe schon eine Kontaktadresse, wo ich das machen kann. Aber ich denke, in Frönnberg ist es auch so einigermaßen bekannt. Ich habe schon oft bei mir Führungen gemacht, so samstags nachmittags, so Gruppen, meinetwegen 3, 4 Ehepaare oder Vereine. Weiß der Geier, irgendwelche Frauen, die das interessiert, habe ich schon oft da gehabt. Dann stelle ich immer einen Stehbetisch in den Damensalon und dann kommt dann vielleicht ein Sekt drauf und ein bisschen was zu essen und dann mache ich so 2 Stunden eine Führung. Und es ist immer interessant, weil gerade für Frauen ist es ja besonders interessant, weil es dreht sich ja meistens, zu 90% dreht sich ja alles um die Frau, was beim Friseur angeht, die Vielseitigkeit. Mhm. Beim Mann ist es ja nur das Haare schneiden und das Rasieren.
Ja, das haben wir jetzt schon verstanden.
Genau. Okay. Ja, vielleicht liegt es aber dran, weil die Männer von Natur aus immer schön sind und bei den Frauen muss man ein bisschen mehr arbeiten.
Okay, da gehe ich mal nicht weiter drauf ein.
Nee, besser nicht.
Wo findet man dein Museum in Westig, ne?
Frönnberg-Westig, Ostmarkstraße 4.
Okay, und wenn ich jetzt Lust habe, mich mit dir zu verabreden, finde ich dich im Internet irgendwie noch? E-Mail, Telefonnummer oder so?
Eigentlich, man findet mich auch im Internet. Ich habe auch eine Internetseite.
Ah ja, okay. Also können wir googeln, können wir verlinken in den Shownotes.
Kann man auf jeden Fall. Ja. Bei Facebook bin ich immer ganz gut zu finden.
Und dann kann man dich anschreiben?
Ja, anschreiben oder vorbeikommen, eben mal quatschen und dann einen Termin ausmachen. Ich mache das immer sehr gerne, entweder Samstag nachmittags ist es mir immer am liebsten oder am Montag. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich bin da sehr flexibel. Nur wochentags geht es eben nicht, weil der Laden auf ist, ne?
Über Kontaktaufnahme freut sich Richard Grünewald, 77-jähriger Friseurmeister und sympathisch verrückt bekloppter Betreiber eines Friseurmuseums in Frönnberg. Eine sehr inspirierende Geschichte, die du uns hier heute erzählt hast. Sehr viel Energie, die wir hier im Podcast spüren durften. Und ich bin gespannt, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen, was du erzählst, was du wieder Neues ausgeheckt hast und welche weiteren historischen Details du an den Tag geholt hast. Danke für deine Zeit.
Ja, gerne, habe ich gerne gemacht.
Junge, Junge, Junge.
Passen.
Ja, ich bin wirklich fasziniert, was der alles macht und tut und immer noch ist er am Arbeiten und so.
Ja, finde ich auch beeindruckend. Soll ich dir mal was verraten?
Was denn?
Meine Oma war auch Friseurin.
Ach so, auch krass mit Handwerk, Ondoliererei und Perückenknüpfen und so?
Ja.
Krass. Und, liegt da auch was von in dir?
Nee, leider nicht. Da hat Richard irgendwie aus seinem Stammbaum mehr Handwerksenergie gezogen.
Okay. Also ich werde erstmal die Tage da am Museum vorbeidüsen und vielleicht machen das ja noch ein paar andere Eulen hier aus Frönnberg, wa?
Ja, alle Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruheile.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Bye!
Ist denn Ondulieren olympisch oder was? Na gut, okay.